Es ist das vielleicht größte medizinische Hype-Thema unserer Zeit. Auf TikTok wird es gefeiert wie ein Wundermittel. Hollywood-Stars schrumpfen quasi über Nacht. Und an der Börse, da sind die Herstellerfirmen plötzlich wertvoller als ganze Automobilkonzerne. Die Rede ist von der Abnehmspritze. Namen wie Ozempic, Wegovy oder Mounjaro sind plötzlich in aller Munde. Aber ist das alles nur ein gefährlicher Lifestyle-Trend für die Schönen und Reichen? Oder erleben wir hier gerade vielleicht live eine medizinische Revolution, die das Ende von Adipositas bedeuten könnte?
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Willkommen bei einer neuen Folge des Galileo Podcasts. Mein Name ist Stefan Götte und wir schauen heute nicht nur auf den Hype, nein, wir gehen dorthin, wo er entstanden ist, ins Labor. Mein heutiger Gast ist nämlich einer der Architekten dieser Entwicklung. Er forscht seit Jahren an genau den Wirkstoffen, die jetzt die Welt verändern. Herzlich willkommen im Galileo Podcast, Direktor am Helmholtz-Institut für Diabetes und Adipositas, Professor Dr. Timo Müller. Ich grüße Sie.
Ganz herzlichen guten Tag, Herr Götte.
Herr Müller, Sie arbeiten schon jahrelang da in Ihrem Labor und gab es vielleicht einen Moment, an dem Sie gedacht hatten, das ist ein echter Hype, das ist dieser Heureka-Moment, wo Sie wussten, das hier wird wirklich riesig, das wird besonders?
Naja, wir haben sehr früh im Tiermodell gesehen, dass diese Wirkstoffe überaus große Effekte zeigen. Aber der tatsächliche Hype um unsere Forschung wurde tatsächlich erst in Gang gesetzt, als ich zeigte, dass diese Wirkstoffe und die im Tier sehr erfolgreich waren, auch tatsächlich im Menschen große Erfolge zeigen.
Als Sie das wussten, dass im Tier da was los ist, haben Sie denn tatsächlich auch geahnt, dass das im Menschen auch wirksam sein würde?
Naja, zunächst einmal haben wir ja nur gesehen, dass diese Wirkstoffe im Tier sehr erfolgreich waren. Ne? Dass diese Medikamente, die zeigen aufgrund ihrer Struktur eine sehr große Ähnlichkeit auch am menschlichen Rezeptor. Und deswegen war davon auszugehen, dass diese Medikamente auch im Menschen wirken würden. Wie gut diese Medikamente allerdings im Menschen wirken würden, das kann man im Tier immer schlecht vorhersagen. Deshalb haben wir uns sehr gefreut, als dann die ersten klinischen Daten publiziert wurden und dann gezeigt haben, dass diese Medikamente auch hochwirksam in der Anwendung bei Menschen sind.
Es ist ja ein Medikament für Menschen, die unter Adipositas leiden. Ärgert es Sie als Wissenschaftler eigentlich manchmal, dass die Spritze heute so als Lifestyle-Produkt gehandelt wird? Oft die letzten 5 Kilo vor dem Sommerurlaub müssen weg und da nehme ich mal eine Spritze.
Naja, ärgern ist vielleicht das falsche Wort. Es ist ein kleines Luxusproblem. Wir haben ja über 100 Jahre versucht, Medikamente zu entwickeln, die bei tolerablen Dosierungen effektiv das Gewicht reduzieren können. Jetzt, wo uns dies gelungen ist, müssen wir stärker darauf achten, dass diese Medikamente leitliniengerecht nur in solchen Menschen angewendet werden, bei denen es dann tatsächlich auch eine medizinische Notwendigkeit, das Gewicht bzw. die Körperfettmasse zu reduzieren.
Sprechen wir gleich nochmal drüber. Lassen Sie uns aber erstmal direkt unter die Haut gehen. Wenn ich mir so eine Spritze setze, was genau passiert denn da eigentlich in meinem Körper?
Also das Erste, was passiert, ist, dass dieses Medikament in den Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse wirkt und dort die Sekretion von Insulin in den Blutkreislauf bewirkt, was dann letzten Endes dazu führt, dass der Blutzucker gesenkt wird. Darüber hinaus wirken diese Medikamente auf den Magen-Darm-Trakt und bewirken, dass die Bewegung des Magen-Darm-Trakts reduziert wird. Und darüber hinaus gelangen diese Medikamente in das Gehirn und bewirken hier, dass wir ein Sättigungsgefühl empfinden und weniger hungrig sind.
Das von der Bauchspeicheldrüse und der Insulinausschüttung, davon hat man ja schon mal was gehört. Das kann man ja im Grunde genommen auch durch Intervallfasten irgendwie auch beeinflussen. Aber Sie haben gerade davon geredet, dass im Schalter auch sozusagen im Gehirn auch ein Schalter umgelegt wird. Wie täuschen wir denn dort unseren Körper?
Genau, also diese Medikamente wirken auf das Belohnungssystem in unserem Gehirn, das unter anderem auch das Empfinden für Hunger und Sättigung steuert. Und das ist ein relativ komplexes System, das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt in unserem Gehirn bestimmte Nervenzellen, wenn diese aktiviert werden, dann fühlen wir uns entweder hungrig oder satt. Und das sind unterschiedliche Nervenzellen. Und diese Medikamente, die wirken jetzt an den Nervenzellen, die dafür zuständig sind, dass wir uns satt fühlen. Und diese Nervenzellen werden durch dieses Medikament aktiviert und die teilen dann ihre Informationen an nachgeschaltete Nervenzellen weiter mit dem Endresultat, dass wir weniger hungrig sind.
Würde das aber auch im Umkehrschluss bedeuten, dass Menschen, die unter Fettleibigkeit leiden, eigentlich nicht an geringer Willenskraft leiden?
Das ist tatsächlich so. Also Menschen mit Adipositas sind nicht adipös aufgrund einer mangelnden Willensstärke. Adipositas ist eine chronische Erkrankung, die darauf beruht, dass diese Nervenzellen, die eigentlich dafür zuständig sind, dass wir uns satt fühlen, dass die nicht mehr richtig funktionieren. Die werden sozusagen desensibilisiert, ja? Und dann können wir durch Nahrungsaufnahme nicht mehr adäquat das Sättigungsgefühl abschalten. Und deswegen sind diese Menschen chronisch hungrig. Ja? Und dieses Sättigungsempfinden, das wird jetzt durch diese Medikamente wieder reaktiviert sozusagen.
Diese Medikamente, ich habe es anfangs gesagt, sie sind gerade ein absoluter Hype. Also es wird ja, originär war es ja sozusagen für Menschen auch mit Diabetes Typ 2, glaube ich, geeignet. Oder gedacht. Jetzt ist es sowas wie ein Lifestyle-Produkt. Es gibt aber auch eine Liste von Nebenwirkungen. Übelkeit liest man, Verdauungsprobleme, dann dieses berühmt-berüchtigte Ozempic-Face. Aus Ihrer Forschersicht, ist das also der Preis, den man zahlen muss für den Gewichtsverlust?
Naja, zunächst mal muss man sagen, es gibt keine Medikamente ohne Nebenwirkungen. Die zentrale Frage, die man beantworten muss, ist immer, ob der medizinische Nutzen den Risiken überlegen ist. Und das ist natürlich hier ganz klar der Fall. Nimmt man diese Medikamente streng nach ärztlicher Empfehlung, gibt es kaum Risiken für ein Ozempic Face. Denn wir verlieren nur dann Fett im Gesicht, wenn der Körper ansonsten nicht genug Fett hat. Ja, das heißt also, bei adipösen Menschen, die an Adipositas leiden, die haben ja sehr viel Körperfettmasse und da wird dann auch primär die Körperfettmasse reduziert. Wenn sie allerdings ein eher normalgewichtiger Mensch sind, dann nehmen sie natürlich Fett ab an Stellen, wo sie das eigentlich gar nicht möchten. Ja, nämlich dann im schlimmsten Falle im Gesicht. Ja, ist aber links sehr, sehr selten. Ja.
Es heißt, man muss diese Abnehmspritzen lebenslang nehmen. Sonst gibt es wieder den Jojo-Effekt, oder ist das so? Also ist es, wenn man einmal angefangen hat, bleibt man an der Spritze hängen sozusagen?
Naja, also wir müssen ja bedenken, dass Medikamente können nur so lange wirken, wie man diese Medikamente auch nimmt. Das kennen wir zum Beispiel von den blutdrucksenkenden Medikamenten. Wenn ich dann meinen Blutdruck gesenkt habe und ich setze das Medikament ab, geht der Blutdruck wieder nach oben. Wir verändern ja durch diese Abnehmspritzen nicht die Umwelt, die uns letzten Endes übergewichtig hat werden lassen, sondern wir bekämpfen die Auswirkungen, die erhöhte Körperfettmasse. Das heißt, setzen wir diese Medikamente ab, ohne unsere Umweltbedingungen bzw. Lebensgewohnheiten zu ändern, dann kommt das Gewicht natürlich wieder. Selbst bei einem hochwirksamen Medikament darf ich ja keine Wunder erwarten.
Aber ist es auch so, wäre jetzt meine Fantasie, dass das man auch so eine Spritze als sozusagen Kickstarter begreifen könnte? Also wenn man als einigermaßen fettleibiger Mensch dann tatsächlich auch mal das Gefühl hat, okay, ich kann Sport machen, es fällt mir alles leichter und sowas. Ist es vielleicht auch ein Kickstart in ein neues Leben, auch in ein neues Lebensgefühl?
Absolut, absolut. Also zunächst mal muss man ja sagen, dass diese Medikamente ja nicht die Therapie erster Wahl sind, wenn der adipöse Patient zum Arzt geht. Als allererstes wird immer versucht, über eine Umstellung der Lebensgewohnheiten das Gewicht zu reduzieren. Wenn das nicht gelingt, und das ist leider in den allermeisten Fällen der Fall, dann kommt eine zusätzliche pharmakologische Behandlung in Frage. Ja, aber die geht natürlich immer einher mit einer Umstellung der Lebensgewohnheiten. In vielen Fällen reicht es nicht, wenn man das Medikament absetzt, dass diese veränderten Lebensgewohnheiten dann maßgeblich ausreichend sind, das niedrigere Gewicht zu halten. Aber was man natürlich machen kann, ist, wenn der Patient jetzt ein Plateau erreicht und das Körpergewicht geht nicht weiter nach unten, dann kann man natürlich versuchen, die Dosis langsam zu verringern, um zu schauen, wie die optimale Erhaltungsdosis ist. Und wenn man dann merkt, dass mit Körpergewicht geht jetzt langsam wieder hoch, dann kann der Arzt natürlich gegebenenfalls die Dosis wieder erhöhen, um dann das Körpergewicht wieder zu verringern.
Aber es ist ja ein relativ neues, frisches Medikament, das klar Zulassungsstudien durchlaufen hat, sonst wäre es nicht auf dem Markt. Aber es gibt ja keine Langzeitdaten. Wenn ich es richtig verstehe, wenn Menschen das jetzt dann über 10, 20, 30 Jahre verwenden, diese Daten, die liegen noch nicht vor, oder?
Ja und nein. Also es ist für die Behandlung der Adipositas tatsächlich ein relativ neues Medikament. Also es gibt auch bereits GLP-1-Rezeptoragonisten mit Liraglutid. Die haben wir schon etwas länger zur Behandlung der Adipositas in der Klinik. Aber diese Medikamente werden ja seit 2003 auch für die Behandlung des Typ-2-Diabetes verwendet. Und da haben wir natürlich, obgleich bei einer geringeren Dosis, Vergleichswerte über die letzten 20 Jahre. Also diese Medikamente gibt es schon relativ lange für die Behandlung des Typ-2-Diabetes. Aber der Nachteil ist, für die Behandlung der Adipositas brauchen wir etwa die zweifache Dosis. Das liegt einfach daran, dass für die Behandlung von Typ-2-Diabetes ist es ausreichend, wenn diese Medikamente in die Bauchspeicheldrüse kommen, also in einem peripheren Organ. Ne? Während für die Behandlung der Adipositas muss ausreichend Medikament ins Gehirn. Ja? Und das haben tatsächlich erst die neueren Medikamente geschafft, ausreichend wirksam im Gehirn zu sein und dort dauerhaft dieses Sättigungsgefühl auszulösen. Ja?
Die Abnehmspritze ist ja per se verschreibungspflichtig. Ein Arzt muss einem ein Rezept ausstellen. Jetzt hat unser Galileo-Beitrag aber gezeigt, dass unser Reporter das ausprobiert und man bekommt es im Internet relativ einfach, ohne einen Arzt zu sehen. Man kann einfach seinen BMI fälschen. Was halten Sie als Forscher da von dieser Sache?
Also da bin ich natürlich nicht sehr konform als Wissenschaftler. Ja, also diese Medikamente, das sind ja rezeptpflichtige Medikamente, die auch Nebenwirkungen haben. Es gibt auch bestimmte Ausschlusskriterien, ja, wie zum Beispiel, wenn Sie eine Vergangenheit für eine Bauchspeicheldrüsenentzündung haben oder Sie haben ein Schilddrüsentumor, ein Schilddrüsenkarzinom, dann dürfen Sie diese Medikamente auch nicht nehmen. Auch wenn Sie schwanger sind, sollten Sie diese Medikamente nicht nehmen. Auch Kinder sollten diese Medikamente nicht nehmen. Es gibt also eine ganz klare Evidenz, dass diese Medikamente unter ärztlicher Aufsicht verschreibungspflichtig, leitliniengerecht eingesetzt werden sollten. Das bedeutet, Sie sollten diese Medikamente ausschließlich dann nehmen, wenn es eine medizinische Notwendigkeit gibt, Gewicht zu reduzieren. Das kann zum Beispiel bei einem BMI von 30 der Fall sein oder bei einem BMI von 27 im Beisein einer mit Adipositas assoziierten Begleiterkrankung, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes oder erhöhten Körperfettspiegeln. Es gibt eine ganze Reihe von Begleiterkrankungen, wo die Reduktion des Gewichtes gesundheitsförderlich ist. Auch wenn Sie zum Beispiel Gelenkprobleme haben aufgrund Ihres Übergewichtes, dann könnte das auch schon der Fall sein. Aber diese Medikamente sollten nicht eingenommen werden, wenn es keine oder keine ausreichende medizinische Notwendigkeit gibt.
Es gibt auch, wenn ich richtig informiert bin, Fakes, die man im Internet bekommen kann. Ich nehme mal an, Sie warnen vor solchen Produkten.
Ja, natürlich, absolut. Das ist ja buchstäblich der Ritt auf der Rasierklinge. Ja, bei solchen Medikamenten weiß man nicht, was man letzten Endes kauft. Sowohl das Medikament selber als auch die Reinheit oder die Konzentration kann natürlich ganz anders sein als das zertifizierte, zugelassene Präparat. Man weiß nicht, was man eigentlich da nimmt und wie es wirkt. Und diese Medikamente sind ja nicht ohne Grund verschreibungspflichtig. Sie können ja auch zum Teil gravierende Nebenwirkungen haben. Und das kann natürlich potenziell noch viel schlimmer sein, wenn ich Medikamente nehme, von denen ich gar nicht weiß, was da drin ist und wie rein das ist.
Es gibt Meldungen darüber, dass Menschen, die so eine Spritze nehmen, auch gleichzeitig weniger Lust auf zum Beispiel Zigaretten haben oder Alkohol. Womit hängt das zusammen? Ist das der gleiche Mechanismus, den Sie eben schon mal beschrieben haben, also dieser Kippschalter im Gehirn, der da das Suchtverhalten, das Belohnungszentrum, hat das was damit zu tun?
Ja, das sind tatsächlich teilweise die gleichen Mechanismen. Das Medikament wirkt über das Belohnungssystem in unserem Gehirn, unter anderem. Wir essen ja auch, um uns dadurch zu belohnen. Und die Dämpfung dieses Systems trägt dann dazu bei, dass dieses Medikament das Sättigungsempfinden steigert. Natürlich dämpfen wir auch mit anderen Möglichkeiten unser Belohnungssystem, etwa durch Nikotin oder durch Alkohol. Und wenn ich jetzt dieses Medikament nehme, wird durch die Dämpfung dieses Belohnungssystems natürlich auch das Verlangen nach anderen Belohnungsstimulatoren gesenkt, wie zum Beispiel Nikotin oder Alkohol.
Könnte man also sagen, das ist sowas wie eine Antisucht-Allzweckwaffe?
Soweit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, weil ich ehrlich gesagt jetzt nicht glaube, dass diese Medikamente jetzt in der Lage sind, zum Beispiel eine Drogensucht zu behandeln. Da ist einfach der Stimulus dieser zum Beispiel jetzt Opiate, Heroin oder irgendwas, ja, deutlich stärker als jetzt der belohnungsdämpfende Effekt von diesen Medikamenten. Es gibt allerdings einige Medikamente, wie zum Beispiel Alkohol oder Nikotin, wo dieses Medikament durchaus dämpfend wirkt. Es wird sicherlich nicht dazu führen, dass Sie komplett aufhören zu rauchen oder komplett aufhören, Alkohol zu trinken, aber es wirkt dämpfend.
Die Rede ist auch von Schutz vor Herzinfarkten oder sogar vor Demenz. Was ist an diesen Berichten dran?
Das ist auch korrekt. Also ein Bestandteil dieser Abnehmspritzen, das sogenannte Glucagon-ähnliche Peptid 1, ja, das wirkt durch verschiedene Mechanismen positiv auf das Herz-Kreislauf-System. Ja. Zum einen durch den Gewichtsverlust, zum anderen aber auch, indem diese Medikamente direkt auf das Gefäßsystem selber wirken. Und hier verursacht GLP-1 zum Beispiel akut eine Gefäßerweiterung, wodurch zum Beispiel mehr Blut durch das Herz strömt und so Herzinfarkte und das Risiko für einen Schlaganfall verringert. Dazu wirken diese Medikamente auch entzündungshemmend, was auch wiederum positiv auf das Herz-Kreislauf-System wirkt.
Aber würden Sie sagen, dass es dann auch irgendwann für normalgewichtige Menschen auch eine Option ist, sich vor koronaren Herzkrankheiten zu schützen oder vor Demenz oder sowas? Also ist es tatsächlich sowas wie ein Longevity-Produkt irgendwann?
Also das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Also da ist die wissenschaftliche Datenlage noch nicht so ganz eindeutig, ja, weil gesündere oder normalgewichtige Personen ja grundsätzlich ein viel geringeres Herz-Kreislauf-Risiko haben als jetzt adipöse Menschen. Das heißt, wie gut jetzt so ein Medikament Herz-Kreislauf-gesundheitsfördernd wirkt bei einer normalgewichtigen Person, das wissen wir gar nicht. Allerdings ist dieses Medikament zur Behandlung des Typ-2-Diabetes ja auch bei Nicht-Adipösen zugelassen. Also was den Typ-2-Diabetes angeht, also die blutzuckersenkende Wirkung dieser Medikamente, so wirken die ganz klar auch in normalgewichtigen Personen, sind ja auch zugelassen für die Behandlung des Typ-2-Diabetes, auch im Falle einer nicht bestehenden Adipositas, was allerdings das Herz-Kreislauf-Risiko bei normalgewichtigen Patienten angeht. Das wissen wir noch nicht.
Also da ist noch viel Forschungsarbeit zu leisten, aber man könnte auch denken, dass es auch vielversprechend ist auf vielleicht Feldern, die man jetzt noch gar nicht überblicken kann. Da muss man vielleicht einfach auf die Daten hoffen, oder?
Genau.
Ich habe am Anfang gesagt, Sie haben maßgeblich mitgearbeitet an den Substanzen, die diese Abnehmspritzen ermöglicht haben. Jetzt fragen sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich, der Professor Dr. Timo Dirk Müller, ist der jetzt ein Multimilliardär, weil ihm diese Abnehmspritzen im Grunde genommen gehören? Ist das so? Ich würde es für Sie hoffen.
Ja, also das kann ich verneinen. Ja, also
schade.
Zunächst muss man sagen, dass ich als Wissenschaftler bei der Entwicklung dieser Konzepte mitgearbeitet habe. Ich bin da auch nicht alleine zu nennen. Das Grundkonzept, mit zwei Medikamente oder zwei einzelne Wirkstoffe in einem einzelnen Molekül zu vereinen, das kommt von dem Matthias Tschöpp und dem Richard DiMarchi. Der Herr DiMarchi ist der Biochemiker dahinter. Der hat früher bei der Firma Eli Lilly den ersten Insulinstift entwickelt. Und der Matthias Tschöpp, das ist mein ehemaliger Chef, mit dem war ich in Amerika ein paar Jahre. Das ist der jetzige Präsident der LMU. Und wir haben zusammen dieses Konzept entwickelt, wie man die Wirksamkeit von zwei unterschiedlichen Peptiden durch eine geschickte Sequenzfusionierung in ein einziges Molekül fusionieren kann. Und das ist das Wirkkonzept, was Mounjaro oder Tirzepatide der Firma Eli Lilly zugrunde liegt. Ja. Allerdings hat die Firma Eli Lilly aufgrund unseres publizierten Konzeptes ihr eigenes Medikament entwickelt. Das heißt also, ich bin weder an dem Patent von Tirzepatide beteiligt, ja, und habe demzufolge auch keinen Anteil am marktwirtschaftlichen Erfolg von diesem Medikament. Also ich bekomme sozusagen das wissenschaftliche Prestige und die Anerkennung für meine Forschungsleistungen, aber verdient habe ich damit keinen einzigen Cent.
Noch nicht. Es ist ja noch viel Forschung da, die geleistet werden kann. Und da ist meine nächste Frage, schließt sich an. Das Thema KI ist ja gerade in aller Munde und auch im Medizinentwicklungsbereich natürlich auch. Also KI kann riesige Datenmengen durchforsten, kann Eiweiße falten, vielleicht besser, als das der Mensch jeweils machen könnte. Was ist da zu erwarten? Und glauben Sie auch, dass im Bereich dieser Abnehmspritzen sich da noch was tut, wenn die KI da noch mehr zum Einsatz kommt?
Absolut, ja. Ich würde jetzt nicht nur die immer besser werdende KI hervortun, aber auch die immer besser werdende Biochemie. Ne? Wir werden also zukünftig sicherlich Medikamente entwickeln, die maßgeschneidert noch besser wirken und noch besser auf die einzelnen Bedürfnisse des individuellen Patienten zugeschnitten sind. Ne? Das kann also unter anderem bedeuten, dass wir gezielt mit so einem Medikament auch die mit der Adipositas vergesellschafteten Begleiterkrankungen wie Fettleber, Gefäßverkalkung oder auch den Diabetes noch besser behandeln können. Auch werden zukünftige Medikamente bei vergleichsweise geringeren Nebenwirkungen noch besser wirksam sein. Und wir werden immer mehr von den Spritzen wegkommen zu Tablettenformen. Das heißt also, der Patient wird sich zukünftig gar nicht mehr selber spritzen müssen, sondern er kann einfach eine Tablette nehmen.
Da wiederum habe ich mal gelesen, dass das dann trotzdem, wenn man so eine Tablette nimmt, nicht ganz so wirksam sei. Aber vielleicht ist da auch die Forschung dann auch, wird dann noch mehr bringen in Zukunft.
Genau, das ist tatsächlich so. Diese Medikamente in den Spritzen, das sind sogenannte Peptide. Das heißt, die bestehen aus langen Ketten von Aminosäuren und diese Aminosäuren überstehen die Magensäure nicht. Die Magensäure, die zerhackt sozusagen diese Ketten von Aminosäuren und macht diese Medikamente unwirksam. Es gibt aber auch neuere Medikamente. Das ist eine andere Art von Molekülen, sogenannte Small Molecules. Das heißt, das sind quasi biochemische Moleküle, die auch diesen Rezeptor aktivieren, aber keine Peptide sind und die sind tatsächlich magensäureresistent. Es gibt von der Firma Eli Lilly gerade ein Medikament, Orfoglipron, was jetzt gerade in Phase 3 ist und das wirkt ein bisschen schlechter als die Peptide. Ja, das stimmt. Ja, aber das senkt immer noch das Körpergewicht um ungefähr 15%. Ja.
Ich habe den Satz gelesen, in 10 Jahren gibt es in der ersten Welt keine Dicken mehr. Würden Sie diesen Satz unterschreiben?
Das würde ich ganz sicher nicht unterschreiben. Also Adipositas wird ganz sicher nicht verschwinden. Es wird immer Übergewichtige bzw. Menschen geben, die an Adipositas leiden. Allerdings wird die Anzahl an Menschen mit schwerer Adipositas deutlich zurückgehen. Was man sicher sagen kann, ist, dass uns nun geeignete Mittel zur Verfügung steht, um diesen Menschen adäquat zu helfen. Aber es wird immer eine gewisse Anzahl adipöser Menschen, auch schwer adipöser Menschen geben. Auch die Notwendigkeit nach operativen Maßnahmen, diesen Menschen zu helfen, wird nicht verschwinden. Es wird lediglich die Anzahl an Menschen verringert, die sozusagen für diese sehr drastischen Maßnahmen dann dass es notwendig wird, diese Menschen zu operieren. Ja.
Aber warum glauben Sie das? Weil die Abnehmspritze nicht bei jedem Menschen dann wie gewünscht wird?
Naja, es wird also auch immer Menschen geben, die sich so eine Abnehmspritze gar nicht leisten können. Es gibt Menschen, die eine Aversion gegen diese Spritzen haben oder die ein mangelndes Vertrauen in das Gesundheitswesen haben und sagen, man weiß ja nicht, was da passiert. Man kennt jetzt noch nicht die Langzeitfolgen und ich möchte jetzt so eine Spritze aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht nehmen. Und diese Menschen werden natürlich trotzdem dann an einer Adipositas leiden. Ja? Und es wird immer Menschen geben, die adipös und auch schwer adipös sind.
Sie haben ja eben schon einen Ausblick in die Zukunft gegeben, haben gesagt, dass es viel mehr personalisierte Medizin in Zukunft geben wird. Nehmen Sie uns mal mit in Ihren Forscheralltag. Was ist denn gerade bei Ihnen so auf dem Schreibtisch? Was können wir da noch erwarten? Woran forschen Sie aktuell? Für was brennen Sie?
Also die aktuellen zugelassenen Medikamente, die aktivieren ja zwei Rezeptoren zur gleichen Zeit. Und das haben wir bei uns noch weiter ausgebaut. Ich arbeite schon mit den ersten Wirkstoffen, die 5 Rezeptoren zur gleichen Zeit aktivieren. Und diese neuen Medikamente, die gleichzeitig 5 Rezeptoren aktivieren anstelle von 1 oder 2, die sind natürlich dann nochmal deutlich wirksamer als das, was wir bis jetzt in der Klinik haben. Ja. Und diese Studien, die sehen sehr gut aus. Die sind auch gerade zur Publikation angenommen worden und die werden jetzt natürlich klinisch auch weiter untersucht. Also wir werden in Zukunft Medikamente haben, wo ein einziger Wirkstoff ganz viele verschiedene Signalmechanismen anspricht und jeder einzelne Signalweg hat dann für sich genommen einen kleinen Effekt und diese Effekte summieren sich dann. Und dadurch, dass ich jeden Rezeptor nur ganz wenig anspreche, habe ich relativ wenig Nebenwirkungen. Weil Nebenwirkungen sind meistens das Resultat daraus, wenn man einen bestimmten Rezeptor überbeansprucht. Das heißt, wenn ich jetzt unser System im Körper flute mit einem einzelnen Wirkstoff, einem einzelnen Rezeptor, ja, oder einem Medikament, was einen einzelnen Rezeptor aktiviert, dann kommt es dann durch eine Überbeanspruchung dieses Signalwegs zu Nebenwirkungen. Und das kann ich umgehen, indem ich sehr viele kleine Signalmechanismen anspreche und die dann gemeinsam sogar einen größeren Effekt haben als eine Überdosierung mit einem einzelnen Wirkstoff.
Sie haben gesagt, da sind Sie schon relativ weit. Wann ist da mit einem Medikament zu rechnen?
Ja, das wird natürlich gerne gefragt. Das ist aber sehr schwierig für mich zu beantworten. Das wäre jetzt auch ein bisschen wissenschaftlich unseriös, weil das ein bisschen wie Kaffeesatzlesen wäre. Das kommt immer darauf an, wie die Ergebnisse der ersten klinischen Studien sind. Es kann also durchaus sein, dass das sehr positiv und sehr schnell geht. Es kann aber auch sein, dass man nach den ersten klinischen Studien merkt, dass man die Struktur von diesem Molekül noch weiter optimieren muss, damit man weniger Nebenwirkungen hat. Also das lässt sich nur ganz, ganz schwer wissenschaftlich abschätzen.
Aber Sie sind an sehr spannenden Sachen dran. So viel kann man sagen. Vielen, vielen Dank für diese spannenden Einblicke, Professor Dr. Timo Müller. Und alles Gute für die Zukunft und für Ihr Forscherleben. Tausend Dank.
Ganz herzlichen Dank, Herr Götte.
Dankeschön. Und das war's auch schon vom Galileo Podcast. Unseren Fernsehbeitrag zum Thema Abnehmen, Spritze, den findet ihr jederzeit auf Join. Den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Einfach mal reinklicken. Ich bin Stefan Götte. Bis zum nächsten Mal.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo Podcast.